Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde von Good Morning Endoscopy, dem Podcast von Endoscopy Campus, dem Organ der DGEBV. Stichwort DGEBV. Mein heutiger Gast, den ich jetzt schon gleich sehr herzlich begrüßen darf, ist Till Wehrmann, der Generalsekretär der Gesellschaft. Hallo Till.
Hallo Alex.
Wir brauchen ihn noch nicht groß vorstellen. Till Wehrmann ist ein Wiederkommer. Vor fast einem Jahr hatten wir schon mal einen Podcast gemeinsam gemacht, damals zum Thema
rechtliche
Konsequenzen, juristische Fallstricke. Kam sehr gut. Wer ihn noch nicht gehört hat, auch gleich darauf hingewiesen, nochmal reinzuhören. Heute haben wir uns allerdings ein anderes Thema ausgesucht und ich denke, wenn man über Till Wehrmann spricht, wird man zwei Dinge mit ihm in Verbindung bringen. Das eine sind die juristischen und rechtlichen Aspekte in der Endoskopie und eigentlich auch ein bisschen damit verbunden auch die Sedierung in der Endoskopie. Und der Anlass bzw. das Thema, was wir heute haben, ist die aktualisierte S3-Leitlinie zur Sedierung in der gastrointestinalen Endoskopie und was ist neu? Und die Leitlinie ist, ich habe es gehört, ganz frisch verabschiedet worden. Sie ist noch nicht publiziert, ist allerdings über die Homepage der DGVS abrufbar. Das ist richtig.
Das ist korrekt. Und auch auf der Homepage der DGVS downloadbar.
Downloadbar, sodass wir hier auch keine rechtlichen Probleme haben, über diese Leitlinie zu sprechen. Wir holen vielleicht mal ein bisschen aus, Till. Und wir haben uns ja auch schon im Vorgespräch unterhalten. Die Sedierungsleitlinie ist jetzt das zweite Mal aktualisiert und das heißt, es ist die dritte Fassung. Die erste Fassung, hattest du mir gesagt, war 2008, wurde 2008 verabschiedet, auch mit einer Vorlaufzeit von circa 2 bis 3 Jahre.
Ja, 2 Jahre fast, wobei es dieses Mal sehr, sehr lange gedauert hat. Eigentlich wäre die Aktualisierung 2020, nach 5 Jahren, vorgesehen gewesen und die Leitlinie wurde auch im Sommer 2020 von der DGVS korrekt ausgeschrieben. Frau Rüpphaus und ich haben uns wieder darauf beworben und wir sind dann im Juni 2020 auch mit dem Mandat ausgestattet worden. Wir haben relativ schnell eine Leitliniengruppe zusammengesucht und haben verschiedene Fachgesellschaften mit eingebunden. Die einzigst neue Fachgesellschaft, die neu dabei war, war die Deutsche Gesellschaft für Endoskopie und bildgebende Verfahren. Mandatsträger ist Hans Alescher gewesen.
Ja.
Und die sind neu mit reingekommen. Das ging alles sehr zügig und dann kam im Herbst 2020 Lockdown.
Ja.
Und 2021 war die Situation ebenfalls eigentlich nur in den Sommermonaten akzeptabel. Und deswegen hat sich das Ganze bis Ende 2022 hingezogen. Erst Ende 2022 wurde die Leitlinie dann verabschiedet. Wir haben in der Zwischenzeit dann die Literatursuche. Das ist ja das Wesentliche bei dem S3-Niveau, dass es eben keine Expertenabstimmung ist.
Und dass andere Fachgesellschaften auch mit dabei sind.
Genau.
Darf ich hinweisen auf den Podcast mit Thomas Rösch? Da ging es nämlich um Leitlinien.
Ja, genau. Und deswegen haben wir dann auch nochmal nachrecherchiert und die Leitlinie umfasst jetzt quasi die Publikation bis zum August 2022.
Bevor wir jetzt auf die Neuigkeiten eingehen werden, welche sind und welche Implikationen, Auswirkungen sie haben, gehen wir vielleicht nochmal zurück auf die erste Fassung. Ich war ja damals auch mit dabei, Till, und ich kann mich erinnern, dass die erste Fassung 2008, da ging fast ein Aufschrei durch die, ja, ich würde nicht mal sagen, nicht mal unbedingt Gastroenterologie, sondern medizinische Welt im Ganzen.
Mhm.
Es gab Kämpfe mit den Anästhesisten und es gab auch Widerstände mit einzelnen Kollegen. Der Kern damals war ja, und deswegen hieß sie ja auch Propofol-Leitlinie, obwohl es keine Propofol-Leitlinie war, aber es war das erste Mal mehr oder weniger, dass dieses Medikament in den Vordergrund gestellt wurde, mit allen Implikationen, die so ein bisschen dran hängen. Du warst ja mehr oder weniger derjenige, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Was war denn der Grund damals, dass man Propofol genommen hat und warum gab es überhaupt diese Kämpfe? Was war damals vielleicht anders, als wie es heute ist? Heute gibt es ja eigentlich, ist ja eigentlich alles fast klar, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
Ja, also Propofol ist ja ursprünglich eingeführt worden, um Patienten auf den Intensivstationen im Dauerschlaf zu halten.
Ja.
Und ist deswegen als ein Medikament, damals von der Firma Astra, als ein Medikament für die Anästhesie eingeführt worden. Und dementsprechend, und das ist auch am Anfang vor allem der ganz große Stolperstein gewesen, dass dort bei der Zulassung drinsteht, dass nur Anästhesisten und intensivmedizinisch erfahrene Ärzte das Medikament überhaupt einsetzen dürfen. Das war 1985 von der damals noch deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel so vorgesehen. Ende der 80er Jahre sind dann die ersten Gastroenterologen im Kliniksbereich, will ich da benennen, die Abteilung für interdisziplinäre Endoskopie in Hamburg von Nipse-Hendra. Mhm. Das war die erste Abteilung, die systematisch Propofol zur Sedierung in der Endoskopie eingesetzt hat. Es gab auch noch ein paar Vorkämpfer in Nordrhein-Westfalen in niedergelassenen Praxen. Die haben damit angefangen. Und als es dann mal zu, das passiert ja immer, irgendwann kommt es mal zu Komplikationen, dann gab es massive Probleme mit Anästhesisten.
Ja, ja.
Es ist klar, wenn was vor Gericht geht, dann ist der Richter ja ein Laie und der braucht sachverständlichen Rat. Und für jeden Laien, wenn man hört Sedierung, dann wird er nicht nach einem Gastroenterologen rufen, sondern wird dann nach einem Anästhesisten rufen. Und da gab es einige Anästhesisten, die sehr extreme Vorstellungen davon hatten, wie das alles zu laufen ist. Und da gab es viele, viele Probleme. Wir haben dann selber angefangen, 1991 an der Uni Frankfurt damit loszulegen. Sehr zögerlich, muss man zugeben. Ich hatte sehr wenig Ahnung von Anästhesie. Das war nicht mein Lieblingsfach, gebe ich zu. Habe ja Gastroenterologie gemacht, um eben Endoskopie zu machen und habe alle anderen Fächer ziemlich links liegen gelassen, auch in meinem Studium. Da musste man sich erst mal reinfuchsen.
Ja.
Ja, das war ganz klar. Und ja, und dann kam die Zeit, wo Propofol anfing, so ab 95, kam so eine langsame Welle auf. Und das hat dazu geführt, dass dann ab dem Jahr 2000 die Zahl der Gerichtsverfahren angestiegen sind. Und das hat sich dann auch bis in die Führungsriege der DGVS, den Vorstand, herumgesprochen. Und deswegen hat der Vorstand gesagt, okay, es besteht hier Handlungsbedarf.
Ja.
Wir brauchen eine Regelung. Bei uns in der Klinik war es relativ einfach. Die Anästhesie wollte uns am Anfang auch verklagen, dass wir das machen. Ja.
Mhm.
Aber der anästhesiologische Ordinarius hatte eines Nachts mal ein gastroenterologisches Problem und musste bei mir endoskopiert werden. Und ich habe ihm vor die Wahl gestellt, machen wir das denn jetzt? Und danach war das Problem im Wesentlichen ausgestanden. Außerdem wurde ich dann mal eingeladen in die Anästhesie, durfte ein Referat halten und da konnten die Kolleginnen und Kollegen erkennen, dass ich mich auch sehr bemühe darum, anästhesiologische Standards aufrechtzuerhalten.
Man muss aber natürlich auch sagen, also die Leitlinie damals hat ja auch die aktuelle Literatur zum damaligen Zeitpunkt zusammengefasst.
Und die war überwiegend gastroenterologisch.
Und es gab ja schon sehr gute Evidenz damals aus der Schweiz und aus den USA, wo man eben zeigen konnte, dass wo man einfach zeigen konnte, das ist sicher.
Und diese Literatur, das war der große Vorteil, warum man die Anästhesie dann mit ins Boot kriegen, Karl sagt da gleich noch was, mit ins Boot kriegen konnte, weil eben die Literatur zu 3/4 aus gastroenterologischer Hand bestand und fast nicht aus anästhesiologischer Hand.
Ja.
Das war der entscheidende Punkt, dass sie sagen mussten, ja gut, die Federführung obliegt den Gastroenterologen.
Ah ja. Aber trotzdem muss man ja sagen, es gab ja dann auch Bestrebungen, das auf einer europäischen Ebene zu bringen. Andrea Ripphaus war ja da auch mitbeteiligt.
Ja, ich auch. Ja.
Und dann war das aber so, dass plötzlich die Anästhesisten auf europäischer Ebene
2011
raus waren.
Genau. Also anfangs hat man in der europäischen Leitlinie, die wir dann 2009 in Angriff genommen haben, und da ist ja auch die Erstfassung, das ist aber tatsächlich eine reine Propofol, keine Sedierungsleitlinie, die auch nicht auf S3-Niveau ist, sondern eher so evidenzbasiert. Da waren am Anfang die meisten europäischen, nicht alle, aber die meisten europäischen Anästhesiegesellschaften dabei.
Ja.
Und wir haben auch eine Fassung publiziert, die können wir auch nachlesen. Da steht auch European Society Anesthesiology dahinter.
Ja.
Ja. Aber 2011 wurde vor allem aus Protesten in osteuropäischen Staaten, aber eben auch in Benelux, wurde dann von den Anästhesisten die Zustimmung zu dieser Leitlinie zurückgezogen.
Weiß man was über die Gründe? Weil es ist ja immer noch so, das muss man ja sagen. Ne? Wir sind ja jetzt, sage ich mal, schon einige Jahre hinterher, also 15 Jahre später, beziehungsweise mit der europäischen dann 11 Jahre oder 12 Jahre später. Man muss ja sagen, es ist ja bei uns inzwischen überhaupt keine Diskussion mehr, als auch mit den Anästhesisten keine Diskussion mehr. Und trotzdem ist es aber so, dass in vielen europäischen Ländern immer noch die Patienten für vermeintlich auch zum Teil banale endoskopische Eingriffe auch intubiert werden, sogar zum Teil.
Ja, also es ist halt traditionell so gewachsen, zum Beispiel, ich kenne es halt aus Frankreich, dass halt die Endoskopie prinzipiell von Anästhesie bedient wird.
Mhm.
Das ist für ein Thierry Penchant und so durchaus auch eine schöne Sache.
Ja, na klar.
Ist dann die Verantwortung dafür los, wenn du tatsächlich einen Support in deiner eigenen Abteilung hast, so wie das in der Chirurgie ist, dann ist das was anderes. Für uns in Deutschland war das eher immer sehr, sehr schwierig, die Anästhesie dazu zu bewegen, außer in chirurgischen Abteilungen, zum Beispiel die chirurgische Endoskopie in Mannheim, die hatte schon sehr, sehr früh auch unter Leitung von Herrn Manegold einen anästhesiologischen Support.
Mhm.
Und da war das üblich, dass es die Anästhesisten bedient haben, aber ansonsten ist das in Deutschland eher die Ausnahme.
Und dann ist es ja auch noch so, es geht ja nicht nur jetzt Anästhesist oder Nicht-Anästhesist, es ist ja auch noch so, was ja auch in Deutschland mittlerweile Standard ist, glücklicherweise, ist, dass es die Schwestern machen, also das Assistenzpersonal. Es gibt
zwei historische Durchbrüche. Der erste historische Durchbruch war mal, dass ich bei dem ehemaligen Ordinarius für Recht in Göttingen, Professor Erwin Deutsch, ein Gutachten erwirkt habe, dass Propofol auch in der Hand des Internisten auf der damaligen Zeitbasis, da gehörte eben die Intensivmedizin noch zwingend zur internistischen Facharztausbildung dazu, dass damit geregelt wurde, dass auch der Internist es anwenden darf. Das wurde ja sehr oft bestritten von den Anästhesisten. Das war das Erste. Und das Zweite war, was du jetzt erwähnt hast, das Rechtsgutachten aus München, das wir eingeholt haben, Auftrag der DGVS von Herrn Bitter und Kollegen, dass auch die Sedierung eine delegationsfähige Leistung ist.
Was ja ein enormer Durchbruch ist, muss man sagen.
Das
also
ganz
inzwischen
klar.
Ja auch, glaube ich, absoluter Standard ist und auch super funktioniert. Also ist nicht nur, was die Datenlage ist, sondern auch, was jeder, glaube ich, bestätigen kann. Trotzdem, wir haben ja auch jetzt in der aktuellen Fassung, und jetzt sind wir schon sozusagen bei der aktuellen
Zierten
Leitlinie, wenn wir jetzt nun entscheiden, ob die Assistenz, Schwester, Pfleger,
wie auch immer,
die Sedierung machen muss oder ein Arzt, gibt es ja immer noch die ASA-Klassifikation. Also bei ASA 3 heißt es, sollte ein Arzt oder auch ein Anästhesist hinzugezogen werden. Jetzt weiß ich auch von vielen aus der Praxis, dass es ein Problem ist. Bei uns ist auch ein Problem.
Es ist auch weicher formuliert. Also es heißt bei interventionellen Prozeduren und ASA 3. Und da ist, wir wissen natürlich, dass die ASA 3-Klassifikation eben nicht optimal ist. Das Spektrum der Patienten, die sich dahinter verbergen, ist sehr, sehr groß. Ein Patient mit einer leichten Herzinsuffizienz ist sicherlich ein Kandidat, den man durchaus auch mit NAPS sedieren kann. Patient mit der schwersten COPD, den, wenn er am Röcheln ist, den wird man sicherlich nicht eine NAPS-Sedierung zuführen. Deswegen ist, und wir haben da ganz bewusst eine Unschärfe drin. Dass es nicht von vornherein so ist, dass jeder ASA-3-Patient aus dieser NAPS-Geschichte herausfällt.
Sehr gut, finde ich absolut auch überzeugend. Die Frage stellt sich nur, vielleicht jetzt auch jetzt nicht für die nächste Fassung dann der Leitlinie unterm Strich, gibt es nichts Besseres als ASA?
Ja,
können
natürlich.
Wir nicht selber mal eine endoskopische Klassifikation sowas machen? Wir hatten vorher schon gesprochen, man hat den 150, 160 Kilo Patienten, der vielleicht jung ist und ASA 2 ist.
Aber
der
ist aber viel riskanter.
Richtig, ein ganz anderes Risikoprofil hat als wie manche ASA 3 Patienten.
Ja.
Was gibt's denn da für Bestrebungen?
Also es ist sicherlich, und das war von Angelika Behrens und der ProSeed-Studiengruppe schon mal angedacht, einen Risiko-Score zu entwickeln. Muss aber sagen, bisher weiß ich nicht und habe ich da nichts gesehen, was da herausgekommen ist. Es gibt jedenfalls für mich erkennbar da nichts. Deswegen ist meine Bestrebung, dass ich demnächst auf die Angelika mal zugehen werde, ob wir da nicht vielleicht gemeinsam irgendwas entwickeln können, so einen endoskopischen Sedierungsscore. Das wäre sicherlich sehr, sehr wichtig, ja, das mal zu machen, weil, wie gesagt, ASA taugt gar nicht.
Wunderbar, also dann, vielleicht hört ja auch Angelika Behrens den Podcast, dann weiß sie gleich, ja, auch, was, genau, noch auf sie zukommt.
Kann mich anrufen.
Weil ich glaube, der Bedarf ist sicherlich gegeben. Ja. Ja. Also da haben wir gerade gehört, ASA spielt nur eine Rolle, aber vielleicht dann in der nächsten Fassung ein GI-ASA. Mhm. Was mich noch interessieren würde jetzt in der neuen Leitlinie, es hat sich ja gerade jetzt, sag ich mal, auch in der Pharmakologie einiges Neues getan an Medikamenten. Bei der Sedierung in der Endoskopie ist eigentlich immer noch Propofol unschlagbar.
Ja.
Kann man so sagen?
Für denjenigen, der das verwenden kann, also in Deutschland, ja.
Für alle.
Ja, für alle, aber in einigen anderen Ländern sieht das ja anders aus, zum Beispiel in Skandinavien, also Dänemark jetzt ausgenommen, aber in Skandinavien natürlich sowieso, Frankreich, United Kingdom, geht es nicht. In den USA geht es inzwischen auch nicht mehr, dass man Propofol als Gastroenterologe einsetzt.
Ach, wieso?
Nein, das ist zurückgezogen worden und das war eine Zeit lang mal so, dass in einigen Bundesstaaten, Kalifornien, New York, ja, war es möglich. Aber das ist seit 2021 alles nicht mehr machbar. Und deswegen suchen natürlich viele auch nach medikamentösen Alternativen. So richtig tolle Sachen gibt es da nicht. Wir haben jetzt in die Neufassung der Leitlinie 2 oder 3 neue Medikamente aufgenommen. Das eine ist das Remimazolam, ein ultrakurzwirksames Benzodiazepin. Das ist als Substanz auch nicht neu. Das gibt es schon seit 15 Jahren. Es ist seit vielen Jahren auch im asiatischen Raum schon zugelassen. Damit kann man einfache Gastroskopien und Koloskopien durchaus handeln. Es hat inzwischen in diesem Jahr auch die Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde erlangt. Und soweit ich weiß, ist es wohl in Norwegen schon auf dem Markt. Also in Deutschland gibt es das noch nicht. Kann man es nicht erwerben. Ja. Aber das ist eine Sache, das wird besprochen. Empfehlungen kann man da nicht geben. Es gibt natürlich Studien dazu, sind aber überwiegend Machbarkeitsstudien, die halt zeigen, dass man das machen kann und dass man eine gute Aufsagbarkeit hat und dass eben auch weiterhin die Antagonisierung möglich ist. Nicht? Das funktioniert. Dann eine uralte Substanz, die 10 Jahre älter ist als Propofol, das Etomidat, eine deutsche Entwicklung, Narkosemittel, das den Vorteil hat, es sieht genauso aus, man braucht so eine lipophile weiße Zubereitung, also in der Spritze aufgezogen kannst du ein Propofol nicht unterscheiden. Es wirkt auch ganz, ganz schnell, sogar noch ein Tickchen schneller als Propofol und hat eine kurze Halbwertszeit, hat den Vorteil, dass der Blutdruck nicht abfällt und dass wohl auch das Ausmaß der Atemdepression etwas, sage ich, geringer ist. Hat den Nachteil, dass, was man bei Propofol ja auch häufiger sieht, die Myoklonie, dass die viel häufiger induziert werden. Also so bei fast jedem zweiten Patienten. Und dann haben wir weiterhin noch drin ein Medikament mit schwer aussprechbarem Namen, Dexmetodimidin, Dexor als Handelsname in Deutschland. Auch ein Mittel, das sedierend wirkt und das analgetisch wirkt, das etwas kürzer wirksam ist als Midazolam, nicht ganz so wie Propofol. Ich muss zugeben, ich habe selber keine große umfangreiche Erfahrung damit. Ich kenne auch selber keinen Gastroenterologen, der damit große Erfahrungen hat. In der Anästhesie wird es durchaus verwendet. Es gibt auch Studien, sogar Meta-Analysen gegenüber Midazolam und gegenüber Propofol, gegenüber Midazolam mit einer Überlegenheit, gegenüber Propofol mit einer Nicht-Unterlegenheit. Und deswegen gibt es für dieses Medikament jetzt eine Kann-Empfehlung in der Neufassung der Leitlinie.
Und die Kombinationen sind aber weiterhin
Ist ja so, es gibt eine umstrittene Sache, da hat uns auch viele kritische Stimmen aus der Community erreicht, weil tradiert, ich habe das früher auch gemacht, haben wir ja Midazolam vorgegeben.
Ja.
Da kommt auch, muss man ehrlich sein, der Grund hinzu, Propofol war früher recht teuer und ein Einsparen der Propofol-Dosis hat was am Budget gemacht. Das spielt heute überhaupt keine Rolle mehr. Und es gibt keine Studien, die zeigen, dass die Kombination irgendwie sicherer wäre oder effektiver wäre oder so irgendetwas. Da gibt es nicht. Es gibt nur den Nachteil, dass wenn man Mieter zur Alarm dazu gibt, die Aufwachzeit deutlich verlängert ist. Und damit dann auch die Empfehlung fürs Wiederfahren auf 24 Stunden statt 12 Stunden. Ja? Das ist also, du hast nur Probleme. Und deswegen gibt es seit 2014, und das haben wir auch dieses Mal, allerdings nur mit einfacher Mehrheit, ich selbst habe mich der Stimme enthalten, mit einfacher Mehrheit verabschiedet die Empfehlung, dass diese Kombination nicht angewandt werden sollte. Eine Soll-Empfehlung ist eine Sollte. Eine Hochstufung auf Soll haben wir bei der Bevorzugung von Midazolam gegenüber Diazepam. Das ist jetzt auf Soll. Ja. Aber ich glaube, da wird auch keiner was gegen haben.
Ja. Also sagen wir mal so, unterm Strich ist ich fasse es mal so zusammen, es kristallisiert sich noch mehr heraus, dass Propofol eigentlich als Monosubstanz gut steuerbar ist und es überhaupt keinen Grund gibt, irgendwas in der Richtung neu zu machen. Jetzt ganz grob mal so zusammengefasst. Es hat sich auch einiges getan, was die Überwachungsmöglichkeiten gibt. Da gab es ja auch, die Kapnographie wird ja auch immer wieder von vor allem von Firmen auch gepusht oder auch BIS, also das bispektrale Index. Gibt es da irgendwas Neues oder muss man da was beachten jetzt als
also wir haben in der Tat das Standardmonitoring natürlich unverändert gelassen. Ja. Routine ist eben die Pulsoximetrie und die Blutdruckmessung. Und bei Patienten mit möglichen kardialen Rhythmusstörungen, nur dafür taugt das was, dann auch die EKG-Ableitung. Die Kapnographie haben wir auch selber wissenschaftlich bearbeitet. Die ist sicherlich nicht schlecht. Und es gibt sehr gute Studien, insbesondere von der Arbeitsgruppe um Peveling Oberhaag, Marlene Friedrich Rust, damals noch in Frankfurt, er ist ja jetzt in Stuttgart als Oberarzt, die gezeigt haben, dass vor allem bei der PEC-Anlage das Sicherheitsprofil, das sind ja Patienten, die oft sehr kompliziert sind.
Und auf dem Rücken liegen.
Richtig, genau. Also da habe auch ich meine einzigste Hauptproblem mal in meinem Leben in der Sedierung gehabt, bei einem PEC-Anlage eines Patienten mit Mund-Hals-Tumor. Und da ist das inzwischen als Kann-Empfehlung hochgestuft worden.
Aber auch jetzt nur als Kann-Empfehlung.
Als Kann-Empfehlung. Okay. Ja, es ist keine Sollte oder Soll, dafür reichen die Daten nicht. Es ist halt immer sehr, sehr schwierig. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Da sind wir in dieser S3-Struktur etwas gefangen. Ja, alle anderen Leitlinien, neueren Leitlinien sind ja alle S2K. Man guckt in die Literatur, aber entscheidet im Konsensus. Und wir sind halt mit S3 gebunden an die Evidenztabellen und die Aussagen aus der Literatur. Und da bräuchte man eine Studie, die harte Daten hat, die ganz klar zeigt, dass die Mortalität oder die Zahl neurologischer Probleme, und da bräuchte man in jedem Studienarm mindestens 100.000 Personen, um das zu zeigen. Und solche Studien sind quasi randomisiert, kontrolliert, kaum herzustellen. Und daran krankt das. Das EEG-Monitoring, also insgesamt gerade jetzt das, was du angesprochen hast, der bispektrale Index, das BIS-Monitoring, das hat sich wirklich gar nicht bewährt. Das kann man überhaupt nicht empfehlen. Es gibt eine deutsche Firma, die ein EEG-Monitoring vertreibt aus Hannover. Das ist relativ gut. Damit kann man arbeiten, aber es bietet in der klinischen Routine überhaupt keinen Vorteil.
Also.
Der Narkotrend. Vom Namen
erzählen. Genau, richtig, ja. Und so Sachen wie jetzt, sag ich mal, automatisierte, AI-gesteuerte, das ist noch weit weg. Aber vielleicht können wir da auch schon mal, wir sind jetzt auch schon langsam am Ende vom Podcast-Tipp. Ich glaube, die bisher Sedierung so gemacht haben, wie es in der letzten Leitlinie drin waren, machen nichts falsch, wenn sie es so weitermachen. Ja. Ist alles gut und in Ordnung und funktioniert ja auch gut, muss man auch sagen. Denkst du, dass bei der nächsten Aktualisierung in 5 Jahren, sind irgendwelche Trends absehbar, wo du dir vorstellen könntest, das wird ein Game-Changer, wie es so schön heißt?
Das glaube ich nicht. Also ein Game-Changer sehe ich nicht. Ich glaube, dass so ein Sedierungsscore, ein eigener Risikoindex, das wird sicherlich nochmal geschärft werden müssen. Da wird man präzisere Vorgaben machen können, wenn man eben einfach verlässlichere Parameter hat. Ich glaube auch, dass möglicherweise sich bei der Frage der 2-Personen versus 3-Personen, das war ja der große Aufreger in der Gastroenterologie. Ich meine, ich persönlich endoskopiere immer mit 3 Personen, lieber egal, ob sediert oder unsediert. Und auch bei einer großen Mukosektomie oder einer schwierigen Stentimplantation. Selbst wenn der Patient das ohne Sedierung machen würde, hätte ich gerne zwei zur Hilfe und nicht nur, stünde da nicht nur mit einer Schwester alleine. Aber gut, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, da wird sich was tun. Die Studie, die PROSE-3-Studie von Angelika Behrens, ist jetzt außerhalb des Timeframes unserer Leitlinie gelaufen. Mhm. Die ist erst im Januar diesen Jahres akzeptiert worden zur Publikation in der Zeitschrift für Gastroenterologie. Die Studie ist noch nicht raus, genauso wie unsere Leitlinie auch noch nicht im Druck. Da gibt es derzeit einen großen Stau und wird möglicherweise erst im Sommer jetzt publikatorisch erscheinen. Eine randomisierte Studie mit 15.000 Leuten in jedem Studienarm. Ich war bei der Konzeption dabei. Es waren in jedem Studienarm immer drei Leute da, aus ethischen Gründen. Aber in einem Arm hat der dritte Mann eben oder die dritte Frau nur eingegriffen, wenn notwendig war. Das waren weniger als 1% der Fälle. Dann letztendlich der Fall. Komplikationsraten waren gleich, was so die Surrogatparameter angeht, Hypoxämie, Hypotension. Ja, ja. Aber natürlich bei 15.000 in jedem Arm nicht hinsichtlich schwerer Komplikationen. Deswegen, bevor man da eine Änderung der Empfehlung in einer Leitlinie, vor allem auf S3-Niveau hat, bräuchte man dann zumindest davon nochmal einige Studien mehr.
Okay.
Wenn es die aber gäbe, glaube ich, wird man auch dort zu Änderungen kommen.
Naja, spannend. Also wie gesagt, dieses Mal nicht so viel Neues, vielleicht beim nächsten Mal dann schon. Was Personal
ja, wir
betrifft.
Werden auch unterjährig aktualisieren. Also wir werden immer versuchen, schon im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr immer unterschwellig schon mal einzelne Änderungen eventuell einzubauen.
Sehr
wenn
schön.
Sich was ergibt.
Super. Ja, lieber Till, wir sind leider schon am Ende von unserem Podcast angekommen. Ich glaube, es war ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Thema und glaube ich auch ein praktisch relevantes Thema für unsere Hörerschaft. Wir haben ja auch viel Assistenzpersonal auch in unserer Hörerschaft, die ja eigentlich dann jeden Tag das Propofol spritzen.
Richtig.
Und so gesehen für die, glaube ich, auch sehr relevant. Ich hoffe auch, dass es allen Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat. Wenn Sie Anregungen oder eigene Kommentare hat, dann lassen Sie uns diese wissen. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, lieber Till, fürs Mitmachen. Herzlichen Dank, dass du dabei warst.
Vielen
und hier
Dank,
warst.
Dass ich da sein durfte.
Und bei Ihnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal in 14 Tagen. Bis dann, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.